Wir erleben heute einen ganz wunderschönen Sonntag. Draußen blüht der Raps so schön und kräftig und oft, wenn man dran vorbeifährt, da riecht man schon die Rapsblüte. Als Kind dachte ich immer, wir hatten Wachsmalstifte, das riecht nach Wachsmalstiften. Ja, das ist so meine Erinnerung an die Rapsblüte. Und ich habe das ein bisschen mitgekriegt. Bei uns nebenan ist ein Rapsfeld, nebenan vom Museum, und dann wurde das Interview der Woche da durchgeführt, und zwei Tage später kam der Wettermann und hat in den blühenden Rapsbestand auch noch die Wettervorhersage aufgesprochen. Also alles dreht sich jetzt um den Raps, und das ist ja auch schön. Wir haben heute haben wir Sonnenschein, die nächsten Tage soll es regnen, auch das ist gut, auch das brauchen wir. Und ich denke, Gott gibt alles so zur rechten Zeit. Gott gibt die Kraft dann immer, wenn wir sie brauchen. Das ist schön. Heute soll es wieder um den ersten Korintherbrief gehen. Ich habe mir heute das zweite Kapitel vorgenommen. Und da spricht Paulus doch so ein bisschen über sich, gibt so ein bisschen Preis von dem, was in ihm so vorgeht immer. Und er schreibt 1. Korinther 2, ich lese die ersten beiden Verse schon mal vor, oder vorerst. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ja, der Paulus ist ja eigentlich ein studierter und gelehrter Mann. Und er hat sich beschäftigt ganz intensiv mit dem Gesetz, mit der Tora, die Juden lesen jeden Sabbat in den Synagogen. Aber er wusste auch viel mehr. Wir haben es gelesen in der Rede auf dem Areopag in Athen. Da kann Paulus auch die Philosophen der Griechen zitieren. Er hatte sich mit dieser Materie Gottheiten und Religion reichlich auseinandergesetzt. Und nicht nur einfältig, sag ich mal, das Judentum, nicht nur die Bibel, die es damals gab, sondern hatte auch in den anderen Religionen mal reingeguckt, mal versucht rauszukriegen, was die anderen Menschen bewegt. Eigentlich war er sehr gebildet. Aber er sagt, ich will nichts anderes wissen. Diese ganze Rhetorik und die Weisheiten der Welt, das wollte ich nicht wissen, als ich zu euch gekommen bin. Das wollte ich nicht wissen. Vor zwei Wochen war ich auf einer Tagung vom Deutschen Museumsverband. Und da ist ein Professor Dr. Walz gewesen, der hat einen Vortrag gehalten. Und der ist dann auch interviewt worden, das habe ich mir später angeguckt. Auf der Seite vom Museumsverband kann man das nachgucken. Und dann sagt er, ja, Museen gab es schon vor 300 Jahren. Museen wird es auch in 300 Jahren geben. Wiewohl man auch sagen muss, Adam und Eva sind ohne Museum ausgekommen. Ja, genau, das ist so Rhetorik, nicht? Das ist, man sagt, rhetorisch geschliffene Sachen. Aber man lässt vieles offen. Und Rhetorik, das wollte Paulus nicht. Paulus wollte nur Jesus und ihn als Gekreuzigten. Jesus Christus gekreuzigt, das war die Botschaft des Paulus in Korinth. Und über Weisheit haben wir geredet. Es gibt viel zu sagen. Die griechischen Philosophen haben sich ja viele Gedanken gemacht. Wo kommen wir her? Was ist Bewusstsein und was ist Realität und was weiß ich? Aber der Jesus, ihn als gekreuzigt, das war der Mittelpunkt der Botschaft des Paulus. Und ich lese weiter, Verse 3 und 4. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ja, in Schwachheit, sagt der Paulus, bin ich bei euch gewesen. In Schwachheit. So ein belehrter Mann, nach außen, was weiß ich, vielleicht wäre er irgendwie Professor gewesen oder Schulleiter oder was weiß ich, oder Buchautor, Bestsellerautor, aber er war in Schwachheit da. Er hat dieses ganze Wissen, das hat sich nicht so angefühlt, dass er stark ist. Und er war in Furcht und Zittern da. In Furcht und Zittern, der große Paulus, in Furcht und Zittern. Ja, wenn so ein kleiner David dem großen Goliath gegenübersteht, da kriegt man Furcht und Zittern, wenn man so einen großen Gegner hat. Der Paulus war in Furcht und Zittern, weil er das Wort Gottes verkündigt hat. Er hat es ganz anders gemacht. Wie gesagt, er hat den Christus, Jesus Christus, als gekreuzigt. Und nicht in Überredung, nicht in Weisheit. Mit der Überredung ist das so eine Sache, nicht? Da kommt einer daher und überredet mich und dann mache ich dies. Und im nächsten Moment kommt jemand anders her und überredet mich wieder und dann mache ich wieder das andere. Überredung, mit Überredung kommen wir nicht weiter. Wir müssen überzeugt sein. Wir müssen überzeugt sein. Und der Jesus und Paulus ist gekommen und hat geredet, hat eins von Jesus Christus und von ihm als gekreuzigt und in Erweisung von Geist und Kraft. Der Paulus, er war schwach und hat gezittert. Aber Gott hat ihm die Kraft gegeben. Und durch Gottes Geist konnte er reden, und zwar von Jesus Christus als gekreuzigt. Ich persönlich bin der Meinung, dass als der Jesus am Kreuz war, das war die Wende, das war die Zeitenwende. Wir reden oft von Wende. Wir haben geredet von Wende, als 1982, als die FDP-Minister zurückgetreten sind und dann gab es eine kleine Wende und Helmut Kohl wurde Bundeskanzler. Dann gab es die Wende 89, es hat sich alles wieder gedreht. Deutschland konnte wieder vereinigt werden, was unmöglich schien. Das war eine Wende und es gibt noch ganz viele Wenden. Aber der Tod Jesu am Kreuz, das war die Wende, denn nach dem Tod Jesu am Kreuz war Vergebung möglich. Das hat Vergebung möglich gemacht. Und wir lesen im Römerbrief, den Juden sind ja bei den Opfern auch die Sünden vergeben worden. Aber das war ein Bild auf das, was am Kreuz passieren würde. Der Herr Jesus ist das eigentliche Opfer. Und im Alten Testament, das war bildlich auf den Tod des Herrn Jesus hin. Römer 3, da wird das beschrieben. Der Paulus beschreibt das. Durch den Opfertod des Herrn Jesus ist Vergebung möglich. Und das ist die Wende. Das ist der Höhepunkt der Geschichte, der Weltgeschichte. Wir sehen am Kreuz alle Eigenschaften Gottes, das Gericht, aber auch die Liebe und die Barmherzigkeit. Wir haben neulich gelesen, mit so ein paar Leuten zusammen, Lukas Evangelium, der Schächer am Kreuz. Der Schächer am Kreuz, der Herr Jesus war noch nicht ganz tot und da konnte er jemand anders schon die Vergebung zusprechen, dass er im Paradies sein würde. Das Kreuz ist die Wende. Der Jesus war barmherzig und liebevoll. Er war geduldig. Er hat nicht Böses mit Bösem vergolten. Der Schächer am Kreuz sagt, er hat nichts Ungeziemendes getan. Es war ein Skandal. Es war ein Justizskandal, dass der Jesus gestorben ist. Er, der Reine, der Sündlose. Das war ein Skandal. Das hätte auf die erste Seite in der Bild-Zeitung kommen müssen. Aber der Jesus hat nichts, kein böses Wort gesagt. Ganz im Gegenteil, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das sind Eigenschaften Gottes, das kann kein Mensch. Das kann kein Mensch. Kein Mensch kann von sich aus stillhalten, wenn er so ungerecht behandelt wird. Das ist göttlich. Das kann nur Gott. Und alle Eigenschaften Gottes sind am Kreuz sichtbar. Und deshalb ist es so wichtig, vom Kreuz zu reden, von dem Herrn Jesus als dem Gekreuzigten. Und das wusste Paulus. Und das wusste Paulus. Und deshalb hat er das gemacht. Und er hat sich auf den Geist Gottes verlassen, dass er ihm beisteht, wenn er da redet. Er selber hat so eine Angst gehabt. Er hat so eine Angst gehabt. Und er hat gezittert. Aber Gott hat ihm die Kraft gegeben. Gott hat ihn gehalten. Gott hat ihm den Geist gegeben, dass er das sagen konnte. Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Was ist die Grundlage unseres Glaubens? Ich habe schon gesagt, sind wir überredet worden? Hat mich jemand überredet, jeden Sonntag in irgendeine Gemeinde zu gehen und dann mal nach Bützow zu fahren und was weiß ich, dies und jenes zu machen? Hat mich jemand überredet? Oder gibt es viele andere, die sagen, ach komm zu mir, guck, das musst du mal erleben, ich nehme dich mit. Und nee, Gottes Kraft muss die Basis und die Grundlage unseres Glaubens sein. Gottes Kraft muss uns antreiben zum Glauben. Das ist die Basis, keine menschliche Weisheit. Nichts Überredetes, sondern Gottes Kraft. Gottes Kraft, die wir erfahren haben. Die wir erfahren haben, als wir ihm unser Leben gegeben haben und Gott uns erfüllt hat mit dem Heiligen Geist. Und Gottes Kraft, die uns verändert hat. Wir denken doch ganz anders als die Leute um uns her. Wir denken doch ganz anders als die Leute um uns her. Ja, viele sagen, man muss Carpe Diem, greift das Leben jeden Tag neu und macht das Beste draus. Wir müssen uns für uns selber sorgen. Jetzt wurde mal gesagt, manche Leute, die haben keine Freunde, die haben nur Interessen, nur eigene Interessen. Die denken nur an sich, dass sie gut dastehen, dass sie verkaufen können, dass es ihnen gut geht. Und ja, Corona hat das so ein bisschen deutlich gemacht. Da sind so viele Leute, die sich Provisionen in die Tasche gesteckt haben, weil mit mal etwas ganz wichtig ist. Die Masken, dann wurden Masken gebraucht und die Schlauen haben sofort geordert und gekauft und für das 3-, 4-, 5- und 10-fache und noch mehr wieder verkauft. Das ist so die eigene Weisheit. Aber wir haben die Kraft, dagegen zu stehen. Wir haben die Kraft, auch mal Schwachen zu helfen, nicht immer nur an uns zu denken. Für andere da zu sein. Das ist etwas, was unmenschlich ist. Das ist eigentlich nicht menschlich. Gott schenkt uns das. Gott schenkt uns das. Und deshalb sind, ich sag mal, sind Kontinente entdeckt worden. David Livingstone, der hat die Niagara-Fälle als erster Weißer gesehen. Das war ein Missionar. Er wollte, Gott hat ihn getrieben, damit er als Pionier nach Afrika geht und Wege bereitet für andere Missionare, beziehungsweise damit er denen vom Glauben erzählt. Dass die Grundlage unseres Glaubens ist Gottes Kraft, die wir erleben und erfahren im eigenen Leben, weil Gott uns verändert. Weil Gott uns so verändert, dass wir anders sind als die Welt. Und das ist die Basis unseres Glaubens. Gottes Kraft, die in uns wirkt und die uns verändert. Das ist die Basis des Glaubens und das muss die Basis unseres Glaubens sein. Gott hat uns verändert. Und Gott hat den Paulus verändert. Gott ist von einem Verfolger der Gemeinde zu einem geworden, der die Botschaft der Gemeinde verkündet hat, ganz wirkungsvoll in der ganzen Welt, in der ganzen damaligen bekannten Welt. Und das konnte nur Gott machen. Und deshalb musste er die Kraft Gottes verkünden, denn die Kraft Gottes war die Grundlage seines Lebens, seines Handelns. Paulus fährt weiter fort in Kapitel 2, Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht die Weisheit dieses Zeitalters, noch der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Denn wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieser Welt hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Ja, die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes ist ganz anders als die Weisheit der Welt. Bei der Weisheit der Welt ist es die Weisheit eines Zeitalters. Die Weisheit einer bestimmten Zeit. Es ändert sich immer wieder so viel. Es ist kaum auszuhalten. Früher haben die Menschen überlebt, weil sie sich Vorräte angelegt haben. Insbesondere hier im Winter hat man wenig zu essen gehabt. Draußen, wenn Schnee ist, da kann man wenig finden. Also haben nur die überlebt, die ausreichend Vorräte angelegt haben. Heutzutage geht alles immer just in time. Wenn es gebraucht wird, dann muss es da sein. Das heißt, ich gucke, in 2 Wochen brauche ich das, ich rufe an, bitte liefert mir in 2 Wochen. Das ist die Weisheit unseres Zeitalters. Aber wie anfällig das ist, das merken wir durch Corona. Lockdown in China oder es steht mal ein Schiff im Suezkanal quer, dann klappt das nicht mehr mit Just in Time. Es klappt nicht mehr. Die Weisheit dieses Zeitalters stimmt nicht mehr. Das kriegen wir nicht mehr hin. Oder die Energiefrage. Früher haben die Leute erneuerbare Energien gehabt. Sie haben mit Holz geheizt. So. Dann hat man Öl entdeckt, dann hat man Öl genommen und Gas genommen, bis hin zur Atomkraft. Dann gab es ein Zeitalter, wo bemerkt wurde, Atomkraft strahlt ja auch. Das, was vorher Fortschritt war, war nun wieder Nachteil. So, und nun merkt man, von Öl und Gas abhängig zu sein, das ist auch nicht so schön. Und vor allen Dingen, da gehen Emissionen, der CO2-Gehalt in der Luft steigt an. Also ist Atomkraft wieder schön und gut, weil es keine CO2-Emissionen gibt. Und die Älteren von uns haben alle diese Entwicklung schon erlebt, nicht? Also wie oft hat der Mensch in seiner Weisheit seine Meinung wieder geändert und alles war plausibel? Ja, es ist so, ändere deine Meinung und du musst es nur gut begründen können, dann ist alles wieder in Ordnung. Gottes Weisheit ist da ganz anders. Gottes Weisheit ist verborgen. Sie ist verborgen, weil wir Menschen die nicht sehen können. Gottes Weisheit kommt von Ewigkeit her, hat einen ganz anderen Horizont. Gott kommt von der Ewigkeit und denkt bis in die zukünftige Ewigkeit. Und deshalb beurteilt er die Welt ganz anders und das Sinnen und Trachten der Menschen. Er sieht, wie schnell wir unsere Meinung ändern. Und er sieht, was am Ende rauskommt. Von daher ist die Weisheit Gottes der menschlichen Weisheit weit überlegen. So hoch der Himmel über der Erde, so viel höher sind die Gedanken Gottes als die Gedanken der Menschen. Das sagt Jesaja schon im Alten Testament und Paulus greift das hier auf. Die göttliche Weisheit ist verborgen, kommt von der Ewigkeit und geht in die Ewigkeit, ist der beschränkten menschlichen Sicht weit überlegen und es steckt auch eine Vorherbestimmung da drin. Das sagt der Paulus. Und jetzt ist hier die Rede von den Fürsten. Sie haben den Herrn Jesus nicht erkannt. Die Fürsten haben den Herrn Jesus nicht erkannt. Der Herodes, als der Jesus geboren wurde, Weihnachten, nicht? Der Jesus ist geboren worden und dann kommen die drei weisen Männer angeritten auf ihren Kamelen aus dem Morgenland und fragen den Herodes über den König der Juden, über den Herrn Jesus. Und was sagen ihm die Weisen? Die sagen, ja, in Bethlehem ist er geboren. Und der Herodes, er hat nicht erkannt, dass er durch dieses Kind, durch diesen Menschen, der da geboren ist, gerettet werden kann. Hat er nicht erkannt. Er hat wieder nur seine eigenen Interessen im Kopf gehabt und hat das verworfen. Und genauso der Pilatus. Er hatte eine Ahnung, jawohl. Und seine Frau hat ihm ja auch gesagt, habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Er hatte eine Ahnung, aber er hat den Herrn Jesus nicht erkannt. Oder der andere Herodes, der hatte sich immer gesehnt, mit dem Herrn Jesus zu reden, weil der Jesus Wunder machte. Ja, steht hier auch, die Juden, die wollen immer Zeichen sehen. Und der Jesus hat Wunder getan. Und deshalb wollte er den sehen. Und dann stand der Jesus vor dem Herodes und sagt Herodes, ja, nun zeig doch mal was. Aber so geht das nicht. Er hat den Sohn Gottes nicht erkannt als den Retter der Welt. Er hat ihn nicht erkannt. Und deshalb ist der Jesus gekreuzigt worden. Die haben ihn nicht erkannt. Die hatten eigene Vorstellung, eigene Weisheit, eigene was weiß ich. Der Jesus steht vor dem Pilatus und sagt, ich finde keine Sünde. Ich weiß nicht, vielleicht war der Jesus dem Pilatus ein bisschen sympathisch auch. Ja, und zum Schluss sagt er, ich bin dazu geboren, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wahrheit, Wahrheit, was ist Wahrheit? Der Pilatus hat ihn nicht erkannt und deshalb wurde der Jesus gekreuzigt. Ja, aber diese Weisheit, die dahinter steht, die göttliche Weisheit, dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, um die Welt zu retten, das muss verkündet werden, das sagt Paulus. Und Paulus sagt weiter, keiner der Fürsten dieser Welt hat erkannt, denn wenn sie ihn erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die den Herrn Jesus lieben, die kreuzigen ihn nicht. Die sind dankbar, dass er Jesus gekreuzigt ist und die nehmen das Geschenk an und dann dürfen sie etwas erwarten, was weit über unsere Vorstellungskraft ist. Und das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Etwas unvorstellbar Schönes und Wertvolles. Und das können wir erfassen im Glauben. Das erfassen wir im Glauben. Die einen haben den Herrn Jesus nicht erkannt, haben ihn zur Kreuzigung gegeben. Aber die ihn lieben als Gekreuzigten, für die ist etwas Unvorstellbares vorbereitet. Uns aber hat Gott es geoffenbart. Durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer vom Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns Gott geschenkt hat. Davon reden wir auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ja, der Herr Jesus, Gott möchte uns ganz viel offenbaren, nämlich das, was wir haben, was Gott uns schenkt. Darum haben wir den Geist Gottes. Und ja, Gott hat uns viel geschenkt. Und das Wichtigste ist seine Gegenwart. Gott ist bei uns. Und es ist wichtig, das zu wissen, dass Gott bei uns ist. Gott ist bei uns. Ich war ein bisschen älter als du. Und dann war ich krank. Und mir ging das so schlecht. Und dann, ich war oben allein in meinem Zimmer den ganzen Tag und irgendwie, naja, Lagerkoller, oder weiß ich auch nicht, mir ging's nicht gut. Und dann kam mein Bruder rein abends und ich sag, ach, ich bin immer so alleine. Und weißt du, was mein Bruder zu mir gesagt hat? Der hat gesagt, du bist doch nicht allein, der Jesus ist doch bei dir. Und da ging's mir besser. Der Jesus ist doch bei dir. Wir haben die Gegenwart Gottes, das ist ein Riesengeschenk, dass Gott bei uns ist und in uns Wohnung gemacht hat. Und der Geist Gottes macht uns immer wieder gewiss, jawohl, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und wenn du Schwierigkeiten hast und was durchstehen musst, ich bin bei dir, ich möchte dir Kraft geben. Das ist ein wunderbares Geschenk, was wir durch den Heiligen Geist als Gewissheit in unseren Herzen haben. Und den Heiligen Geist haben wir auch, um die Bibel verstehen zu können. Geistliches muss durch Geistliches gedeutet werden. Und der Heilige Geist führt uns ein in die Wahrheiten, die die Bibel lehrt. Und ein natürlicher Mensch nimmt das nicht an. Gott muss ziehen. Gott muss ziehen, Gott muss offenbaren. Der Jesus fragt den Petrus mal, was meint ihr denn, wer ich bin? Und da sagt Petrus, du bist der Heilige Gottes. Dann sagt der Jesus, Fleisch und Blut haben die das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Vater im Himmel muss das offenbaren. Der Vater im Himmel zieht zum Herrn Jesus hin. Ja, Der Heilige Geist ist ganz wichtig, wenn wir von Gott reden. Und mögen wir auch noch so tolle Leute sein, noch so Gelehrte, wenn der Heilige Geist nicht bezeugt und mit seiner Kraft dabei ist, so werden wir nicht das sagen können, was Gottes Weisheit entspricht. Aber wir wollen Gottes Weisheit reden und wir wollen von Gott reden und von dem Herrn Jesus als gekreuzigt, denn er ist die Basis unseres Glaubens. Und Herr Jesus zeigt uns auch, wie reich wir sind, was wir alles durch ihn geschenkt bekommen haben. Und ein ganz wichtiges Geschenk ist, dass der Herr Jesus bei uns ist. Durch den Heiligen Geist können wir das begreifen und ergreifen und auch ausleben und so ein gutes, gottgefälliges Leben führen. Ein Leben, was Gott ehrt. Und das wünsche ich uns.